Lieber Herr Gart, bevor wir Ihnen das Mikrofon ganz überlassen, würde ich Ihnen sehr gern ein paar Fragen stellen. Ja, das wäre ganz schick. So. Herr Gart, Sie sind in Sachsen geboren,
jawohl.
Leben, arbeiten in Berlin. Würden Sie uns vielleicht 2, 3 Stichpunkte zu Ihrem Leben verraten, zu Ihrer Familie, Ihrem Beruf, Ihrer Arbeit?
Ja, also die ersten 27 oder 25 Jahre habe ich in Sachsen verbracht, habe also in Leipzig, ich bin Oberlausitzer, also bin in Neukirch aufgewachsen, ist ein Oberlausitzer, nettes Dorf. Dann habe ich in Leipzig Theologie studiert, im theologischen Seminar. Ja, das erstmal, da lebe ich jetzt seit 16 Jahren in Berlin. Ich bin nach Berlin berufen worden, um da eine Jugendkirche aufzubauen im Osten. Das liegt daran, ich habe auf dem Theologenkongress 1998 einen Vortrag gehalten über Deutschland als Missionsland und habe da eine große Jugendarbeit gehabt und habe über neue Formen, also Jugendkirche, die haben damals die Runde gemacht. Ich glaube, es waren 29 Thesen zur Jugendkirche und so. Und da sind die Berliner auf die Idee gekommen, also die Berliner Kirchenleitung und Berliner Stadtmission. So was brauchen wir eigentlich im Osten, im säkularen Osten, damals in Hellersdorf. Das war der jugendreichste Stadtbezirk Europas damals. Und da haben wir da die junge Kirche, habe ich mit einem kleinen Team, meiner lieben Frau, junge Kirche Berlin gegründet. Wir sind da also mit einem kleinen Team und unsere Familie, also Sohn, Frau und ich, nach Berlin gezogen und haben da die junge Kirche aufgebaut und bin gleichzeitig Bereichsleiter an der Berliner Stadtmission, also das ist ein großes Werk. Ja, und war mit in der Leitung des Werkes und habe die Arbeit in der jungen Kirche abgegeben vor einigen Monaten, vor einem Jahr. Ja, und jetzt bereite ich mich gerade auf eine neue Aufgabe vor.
Vielen Dank. Sie haben eine Handvoll Bücher verfasst und in diesen Büchern geht es immer wieder um das Gespräch mit Nichtchristen. Warum liegt Ihnen der Austausch gerade mit Nichtchristen so sehr am Herzen?
Ja, also ein Christentum, was sich um sich selber dreht und eine Bunkermentalität entfaltet, ist eigentlich absurd. Weil die ganze Bewegung des christlichen Glaubens ist, das beginnt ja zu Weihnachten in der Krippe, dass Gott seine Liebe schickt in diese Welt und Jesus lebt diese Liebe bis zur letzten Konsequenz und dann sagt er, und diese Liebe in Wort und Tat soll er weitergeben an alle Welt und alle sollen es wissen und seitdem macht das so die Runde und die Aufgabe von Kirche ist ja nicht ein Selbstzweck zu sein, sondern Kirche ist Gottes Instrument, die Liebe Gottes weiterzugeben an die Menschen und deswegen die Kirche, die sich um sich selber dreht und die sklerotisiert in einer Bunkermentalität, wie ich das stellenweise, also eigentlich nur ausnahmsweise, aber immer mal wieder passiert. Ja, ja, das ist eigentlich absurd, das geht eigentlich nicht. Und deswegen ist das mein Thema. Und ich glaube, dass Mission oder dieses ausstrahlende Leben, das ist der Herzschlag des Ganzen. Und ohne das lebt es nicht.
Sie sind ein fröhlicher Mensch. Unser Thema heißt fröhlich glauben in einer sich wandelnden Welt. Am Glauben dran zu bleiben, immer wieder fröhlich, das erscheint mir oder ist für uns alle vielleicht nicht immer so ganz einfach. Haben Sie einen kleinen Geheimtipp, ohne dass ich jetzt vorgreifen möchte auf unser Thema, wie das gelingen kann im Alltag?
Also das Gegenthema wäre ja miesepetrig glauben in einer untergehenden Welt. Darüber könnte man auch einen schönen Abend halten.
Ja. Ja.
So, und damit habe ich eigentlich auch schon was gesagt. Ich glaube, es ist also Humor und auch, was ich mir also gerade auch für die frommen Christen wünsche, ist eigentlich so ein bisschen Selbstironie. Wenn man sich das, was sich nicht so tierisch, immer so tierisch ernst nimmt. Wir haben eine so gute Botschaft und die gute Botschaft heißt eigentlich immer wieder, ja, nimm dich selber nicht so wichtig, nimm das Leben nicht so schwer. Ans Fromme übersetzt war, heißt es dann, ja, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Selbstverleugnung würde ich auch ein bisschen übersetzen mit Selbstironie. Nimm dich selber nicht so wichtig, sondern lebe für Gottes Auftrag in dieser Welt.
Ich danke Ihnen und jetzt haben Sie das Mikro ganz.
Oha. Ja. Also fröhlich glauben in einer wandelnden Welt. Ich möchte erstmal ein bisschen was über wandelnde Welt, weil da schlägt eigentlich in einer besonderen Weise mein Herz, da dem nachzuspüren, was ist eigentlich mit unserer Zeit los. Ich erlebe, dass das Christentum oder der christliche Glaube sich zunehmend schwer tut in dieser Welt. Wir haben als Kirche Jesu, als Christen haben wir ein Kommunikationsproblem. Ja, die Botschaft von Jesus weiterzusagen, ich habe so das Gefühl, dass es viele unserer guten christlichen Worte, unserer Worthülsen werden nicht mehr verstanden. Unsere zentrale Botschaft von der Erlösung, die können die Menschen nicht wirklich mit ihrem Leben in Verbindung bringen. Und wir haben ein echtes Problem. Und wenn man das so sieht, wie eigentlich unsere Zeit tickt, also die Zukunftsforscher, Sozialwissenschaftler, Trendanalysten, die sagen alle, dass wir in einer Zeitenwende leben, wo sich im Moment gerade alles ändert. Also wir ein völlig neues Lebensgefühl mit völlig neuer Ausrichtung, was sich heute so vollzieht. Und es ist eigentlich ähnlich, so aus meiner Sicht, ist es eigentlich ähnlich wie zur Zeit Martin Luther. Martin Luther hat ja nicht gewusst, dass er so, ich mache jetzt eine Reformation, das Mittelalter ist jetzt zu Ende und jetzt geht was Neues los. Das hat man ja erst im Nachhinein gemerkt, dass da was Neues losgeht. Und ich glaube, dass das heute ähnlich so ist. Und die Veränderungen, die sind zusammengefasst in so ein paar Stichworten. Und ich möchte versuchen, ja, in der kurzen Zeit, die wir, ich habe ja nur 40 Minuten und ich habe mir gesagt, 20 Minuten für die wandelnde Welt und dann nochmal 20 Minuten für fröhlich glauben. Für beides ist es eigentlich zu wenig, aber wir kriegen das schon hin. Ja, und wer hat auch schon Lust, lange Vorträge zu hören. Aber ich möchte da mal so ein paar Streiflichter drauf werfen und ich hoffe, ich kann eure Aufmerksamkeit gewinnen für diese Zeit, dass wir mal ein bisschen was verstehen. Ja? Also wir leben in einer Welt, die sich so krass verändert. Das ist unglaublich. Wenn man sich mit Leuten unterhält, also gerade in Berlin ist ja eine Stadt, wo man die Dinge, die sich verändern, noch intensiver wahrnimmt als woanders, weil es dort ist, auch sehr, also alle Veränderungen sehr exzessiv gelebt werden. Und wenn man sich da mit so Leuten unterhält, die seit Jahren Gemeindearbeit oder Jugendarbeit machen, alle sagen sie, es hat sich total geändert, es ist schwieriger geworden, es hat sich verändert. Und die Frage ist, was verändert sich denn? Und da gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen und die sind zusammengefasst in so ganz bestimmten Worten, hinter denen heute sich ganze verändernden Welten stecken. Einmal digitale Revolution, da steckt so unglaublich viel dahinter. Digitale Revolution heißt, unsere ganze Art und Weise zu kommunizieren verändert sich. Dann entwickeln wir eine ganz neue Ästhetik, also das, was wir schön finden. Eine neue Art, auf die Welt zu gucken. Man sieht es bei jungen Leuten, Design ist ein Schlüsselbegriff. Man muss mal erleben, wie junge Leute eine Party gestalten, wie viel Wert sie drauflegen, ja, auf das Äußere, auf ein cooles Design, auf neue Ausdrucksmöglichkeiten, auf eine neue Ästhetik. Ältere machen sich da gar keine Frage davon. Auch wenn junge Leute irgendwo reinkommen in einem Raum, die scannen erstmal und das heißt, es ist cool oder es ist nicht cool. Also es hat eine ungeheure Bedeutung. Die Eltern sagen, ja, es kommt auf das Innerliche drauf an und das ist doch gar nicht so wahr. Aber muss ich mal vorstellen, durch die digitale Revolution sind wir einer Fülle von Bildern allerbester Qualität ständig ausgesetzt. Bilder und Filmen und das trainiert unser Sehen. Von daher haben wir also gerade eine ästhetische Revolution, also eine ganz neue Art zu sehen. Das ist bei der Kirche noch nicht so richtig angekommen, hat aber gerade beim Design, also wenn man hingeht, wie wir heute einen Gottesdienst designen müssen, wo wo Menschen das Herz aufgeht, wo sie einfach sagen, es ist ein guter Ort hier. Das hat auch sehr viel mit Design zu tun. Ja. Dann, ja, Stichwort neue Medien, dass also viele Leute eigentlich eine Doppelexistenz führen. Einmal leben sie in der realen Welt und zweitens leben sie in der digitalen Welt. Und wie sehr sie in der digitalen Welt leben, das merkt man, dass ja also viele Leute heute gar nicht mehr richtig uneingeschränkt mit einem kommunizieren können, sondern sie sind ständig auch mit einem Bein in der digitalen Welt via ihre Smartphones, das also ständig ist und da kriegen sie also immer eine Botschaft oder bis dahin, dass Leute sich ja eine digitale Identität zulegen. Eine digitale Identität ist zum Beispiel eine Identität bei Facebook. Ich bin auch bei Facebook, aber im Moment findet man mich nicht, weil ich in der Passionszeit Facebook faste. Ja, habe also sozusagen meine digitale Existenz für 6 Wochen ausgelöscht. Aber das spielt eine unheimlich große Rolle, auch in dieser Doppelweise, bis hin, dass Leute also exzessiv an Spielen dran nehmen und sich selber eine neue Persönlichkeit schaffen. Dann, ja, weiteres Stichwort ist Erlebnisgesellschaft. Es gibt einen großen Soziologen aus Bamberg, der hat einen Soziologie-Klassiker geschrieben, die Erlebnisgesellschaft, in den 90er Jahren. Das ist heute ein Klassiker. Und der schreibt, dass wie sehr sich unser Leben ändert, dadurch, dass wir es uns heute leisten können, nicht mehr für unser Leben zu sorgen, sondern unser Leben genießen zu können. Und das schafft ein ganz neues Lebensgefühl unter diesem Motto, erlebe dein Leben. Erlebe dein Leben. Also Genuss wird zum Mittelpunkt. Es geht nicht mehr wie sozusagen die Nachkriegsgeneration, die dieses zerstörte Land aufbauen musste, die konnte sich nicht so sehr um Genuss drehen. Aber heute geht es um das Leben genießen, sich selbst entdecken, entfalten, finden, performen, sich eine Identität zulegen. Also eine ganz, ganz neue Art, auch mit sich selber umzugehen. Die Erlebnisgesellschaft. Erlebe dein Leben und das Ganze ins Religiöse gewandelt, heißt das auch, erlebe deinen Glauben. Auch der Glaube wird hochgestylt zum Erlebnis-Act, zum Event. Man kann es also richtig sehen bei Kirchentage. Was hat bei Kirchentage am meisten Zulauf? Da, das sind so Taizé-Nächte, also wo man irgendwie, also solche Sachen, wo man Glaube als Event erleben kann. Anderes Wort, ja, Relativismus, dass alles also relativ ist, Wahrheiten stehen hierarchiefrei nebeneinander, dann Pluralismus als neues Phänomen, Terrorismus, eine neue Art, dass wir uns bedroht fühlen, wirklich bedroht fühlen, das kommt jetzt auch bei uns in Deutschland an. Ich bin nur gespannt, wie lange das dauert, bis wir hier den ersten Terroranschlag haben, das ist ja bis jetzt Gott sei Dank verhindert worden, ja, aber ich denke, dass wird auch an unserer Gesellschaft, auch in unserem Land nicht spurlos vorübergehen. Dann die Sexualisierung des Alltags, die vielen Sorge macht. Und unzählige neue Dinge formen und beherrschen heute unser Leben und unseren Alltag. Internet, Smartphone, Klapprechner, auch Notebook genannt, Computerspiele, soziale Netzwerke, Multimedia, hunderte von TV-Kanälen. Kann sich noch jemand unter den Älteren erinnern, zu DDR-Zeiten? Ich stamme aus dem Tal der Ahnungslosen, da hinten in der Oberlausitz, da waren 2 Programme, eins immer schlechter als das andere. Ja, DDR 1 und DDR 2, was für ein Elend. Heute, also hunderte von TV-Kanälen, ich glaube in Berlin sind es über 300. Es wird ja nicht viel anders sein. TV-Kanäle aus der ganzen Welt. Die Welt von gestern verschwindet. Wir gehen einem völlig neuen Zeitalter entgegen, das unser gesamtes Leben transformieren wird. Und kein Bereich ist davon ausgenommen. Es betrifft also alle Bereiche. Arbeit, Partnerschaft, Freizeitverhalten, Lebensgefühl, Haushaltsarbeit, Medien, Reisen, Forschung, Schule, Erziehung, Ökonomie, Shoppen, Sport, Gesundheit, Kinderkriegen. Und was ist nun eigentlich mit Religion? Wir spüren auch, dass sich Religion ändert. Wir haben plötzlich, also ich merke das in Berlin, einmal, wir haben gar nicht mehr das Monopol
als evangelische Kirche das Monopol auf Spiritualität haben wir schon lange nicht mehr, oder wir haben uns das mal früher mit den Katholiken geteilt. Heute gibt es eine unglaubliche Vielzahl von tollen und auch, wie ich finde, weniger tollen bis hin zu schrecklichen neuen geistlichen Bewegungen. Es gibt also in Berlin ja einmal davon, dass es über 200 Religionen gibt, aber auch innerhalb des Christentums. Es ist so interessant, was sich da tut und was wir für unterschiedliche Formen haben, wie Menschen ihren Glauben leben. Und ich spüre, dass so unsere klassische evangelische Form, die mir eigentlich ziemlich lieb ist, auch Paul Gerhard, da geht mir das Herz auf. Paul Gerhard ist so, Paul Gerhard und Bach ist das Allergrößte. Aber ich merke, dass wir mit dem Allergrößten viele Menschen gar nicht mehr erreichen. Und das ist das, was für uns das Allergrößte ist, dort schon lange nicht mehr das Allergrößte ist. Und wir, zum einen haben wir zum Beispiel Gottesdienste, die ähneln einer unglaublich tollen Show wie das ICF mit perfekter Moderation, perfekten Bühnenstyling und Predigt. Und kann man alles ganz schrecklich finden, aber da sind sehr viele junge Leute da. Das ist voll, die man woanders nicht findet. Woanders ist so... Die 60-Plus-Generation, da sind junge Leute. Oder als mein Sohn noch ein bisschen kleiner war, wollte ich immer, dass er auch ein bisschen andere Christen kennenlernen, haben Riesenspaß gehabt, einen afrikanischen Gottesdienst zu gehen. Also afrikanische Gottesdienste, das ist eine völlig andere Welt. Außerdem geht es da nicht richtig. Der Gottesdienst geht nicht los, sondern es kommen immer mehr Leute. Und immer mehr Leute machen immer mehr Lärm. Und man kriegt dann irgendwann mit, dass man mitten im Gottesdienst ist. Hat aber nicht richtig angefangen, die hören aber auch nicht richtig auf, die Gottesdienste, weil das geht dann auch so, dass dann immer weniger Leute immer weniger Lärm machen. Also sozusagen, so ist es. Also die Gottesdienste ist so eine dynamische Kurve und der Höhepunkt ist meistens die Predigt dann und so. Aber es ist klasse, völlig andere Form als bei uns, andere Musik, andere Lautstärke. Und wenn man zu unseren orthodoxen Freunden geht, es gibt auch eine orthodoxe Gemeinde, das ist eine völlig andere Welt, die einem da begegnet. Ja? So, wir haben heute, beobachte ich in unserem Land oder auch weltweit, zwei Megatrends, die sich anscheinend ausschließen. Der eine Megatrend möchte ich nennen mit einem neuen Atheismus und neuer Skeptizismus. Also Leute sind kritisch, religiös, religionsablehnend als ein Megatrend. Der fühlt sich vor allen Dingen in den westlichen Ländern ziemlich dynamisch an. Also die haben ein sehr überschaubares Weltbild, ein naturalistisches Weltbild und sind erfolgreich durch Bücher. Ihre Bücher sind Millionenauflagen, also von Dawkins, der Gotteswahn und wie sie alle heißen. Der zweite Megatrend, den wir haben, ist Religion boomt. Also ja, der Trendforscher Matthias Hawkes spricht von der Remythisierung des Lebens. Also er beobachtet ganz besonders diesen neuen Trend, also das Boomen von Religion weltweit. Bis dahin, dass es eine Fundamentalisierung und Radikalisierung von Religion gibt. Also neben diesem Atheismus-Trend haben wir gleichzeitig auch den Trend, und man kann nicht sagen, das oder das, sondern das sind zwei Megatrends in unserer Gesellschaft, kann man auch sehen, dass viele Menschen sich nach Spiritualität sehnen, sich nach spirituellen Dingen ausstrecken. Was aber Trendforscher ausmachen ist, dass dieser Trend fast vollständig an den Kirchen vorübergeht. Das Christentum, das westliche Christentum ist für sie zu verkopft, zu westlich, zu wenig mystisch. Muss man also auch sehen. Also einmal diese zwei Megatrends, dann also ich habe ja noch viele schöne Sachen hier, Megatrends und so. Leben im Zuviel, also noch ganz kurz. Ich will nur noch mal ein paar Streiflichter werfen auf unsere Zeit. Leben im Zuviel, das heißt, wir sitzen vor einem übervoll gedeckten Tisch in unserer Kultur. Alles ist im Übermaß vorhanden. Was macht das mit uns? Übermaß, an Erlebnismöglichkeiten, Informationen, Reizen, Menschen, Bilder, Lebenskonzepte, Konsumartikel, Weltanschauungen, Lebensmittel, Religionen, Musik, Klamotten, kulturelle Angebote, Lebensperspektive, Fernsehprogramme, Kulturen. Das heißt, wir werden zugetextet, zugedröhnt, zugeworben, geschüttet. Tausend Dinge stürzen auf uns ein. Wir können sie nicht alle verarbeiten. Das macht auch unsere Lebenswirklichkeit aus. Und entsprechend fast jeder klagt über, es ist alles zu viel und ich habe keine Zeit. Jugendarbeiter sagen, du kannst ja gar nichts mehr machen, weil die sind bis abends da ständig beschäftigt. Dann haben die da tausend Hobbys, da gehen die zum Reiten, dann die gehen das, die lernen ein Instrument, die sind in dem Club oder so. Und Leute, auch gerade vom CVJM, die sagen, es ist ganz schwer, Leute wirklich zu kriegen, weil die ständig so ausgefüllt sind in ihrem Leben, auch die Studenten, die ja noch Jobs haben und so, dass es schwieriger geworden ist, Jugendarbeit zu machen. Weil nämlich die so viel um die Ohren haben, auch so viele Hobbys, so viele Dinge machen, dass sie wenig Zeit finden für Jugendarbeit. So. Soweit erstmal, ich habe ja noch viel mehr stehen, aber wir müssen uns ein bisschen an die Zeit halten, außerdem ist das auch nicht das Thema. Wir leben in einer unglaublich herausfordernden Zeit. Und was ich gesagt habe, ich meine das nicht negativ, sondern das sind so viele Veränderungen und ich lebe sehr gerne in diesen Veränderungen, weil ich das auch spannend finde. Ich finde es richtig spannend, dass sich so viele Dinge verändern. Und ich finde es auch spannend, dass wir hier, auch was der Glaube anbetrifft, vor Herausforderungen stehen und dass eins klar ist, man kann nicht mit den Methoden von gestern die Kirche von morgen bauen. Es ändert sich zu viel. Auch der Glaube kann nicht mehr der gleiche bleiben. Vom Kern her schon, aber die kulturellen Ausprägungen. Der Glaube ist vom Mittelalter auch nicht einfach immer der gleiche gewesen, sondern es ist immer wieder Wandlung unterworfen und es ist spannend zu gucken, was ändert sich denn? Was sind denn die Herausforderungen? Und das möchte ich einfach mal zusammenfassen. Also das heißt für mich, also fröhlich glauben. Wie kann man heute fröhlich glauben? Ich kenne einige Christen, die können nicht mehr fröhlich glauben, weil die mit diesen Veränderungen nicht mehr klarkommen und sie haben so das Lebensgefühl, irgendwie hier mit der Kirche sich auf den Deck der Titanic zu befinden. Das heißt, der Dampfer geht unter. Und ich finde das überhaupt nicht. Wenn man also mal global guckt, das Christentum boomt und gerade in Kulturen, die auch wirtschaftlich, gesellschaftlich sehr aufstrebend sind, dort wird das Christentum zu einer ganz wichtigen Größe. Ich spreche von China. Wir haben vor der Kulturrevolution in China, Kulturrevolution 60er Jahre, haben wir gerade mal 2 Millionen Christen gehabt. Und dann war Kulturrevolution diese schreckliche Christenverfolgung. Und die Leute im Westen dachten, das ist zu Ende, das Christentum dort spielt keine Rolle mehr, ist in den Untergrund abgetaucht. Und heute haben wir vorsichtige Schätzungen, sagen wir, dass es in China ungefähr 100 Millionen Christen gibt. Das heißt, die stärkste Kirche der Welt befindet sich in China. Und das sind nicht einfach nur Leute wie bei uns so, was weiß ich, 3/4 davon sind einfach in der Kirche drin, ohne das wirklich zu praktizieren, sondern in China Christsein heißt, ich lebe das und ich bekenne das. Und das ist hochinteressant und wir haben einen großen Aufbruch in Lateinamerika, wir haben einen großen Aufbruch in den Pfingstkirchen, wir haben einen riesengroßen Aufbruch in der katholischen Kirche, es gibt also weltweit sechs Erweckungsbewegungen, globale Erweckungsbewegungen innerhalb der katholischen Kirche, das wird von Evangelischen kaum wahrgenommen. Also es boomt ja, es ist unglaublich spannend. Und dann sieht man so seine Kirchgemeinde und fragt sich, ist der noch dabei und ist der noch dabei und erlebt so einen Rückgang. Und da ist eine eigenartige Diskrepanz. Und ich erlebe auch Berlin, das Welthalbstadt des Atheismus, wie sie von diesem Berger genannt wird. Vorname fällt mir, Soziologe, Vorname Amerikaner fällt mir jetzt nicht ein. Ja, Berlin ist... Das ist die Welthauptstadt des Atheismus. Und weltweit gesehen ist Religion im Kommen, auch gerade das Christentum. Aber wir haben im alten Europa, überhaupt im Westen, wir haben ein Kommunikationsproblem und ein Identitätsproblem. Und dem müssen wir uns stellen. Und der falscheste Weg ist, zu resignieren und zu sagen, ach, es wird immer schlimmer und wir werden, wenn ich das schon höre, wir werden immer weniger und es wird immer schlimmer. Ich sage, nein, wir haben eine ganze Reihe Herausforderungen. Aber die große Stärke des christlichen Glaubens, zum Beispiel im Unterschied zum Islam, ist die unglaubliche dynamische Wandelbarkeit des Glaubens. Also man muss sich mal gucken, muss sich mal anschauen, wie stark der christliche Glaube immer wieder in die unterschiedlichsten Kulturen hinein inkulturiert hat. Also Gestalt angenommen hat und dort Menschen für das Christentum, um Menschen für das Christentum, für Jesus Christus zu begeistern. Also wenn ich allein in Berlin gucke, wenn man da mal so innerhalb dessen, was das aufstrebende Christentum da so alles fabriziert, also wenn man zu den Koreanern geht, das ist eine ganz eigene spirituelle Welt, koreanische Christen, afrikanische, also das Christentum hat die große Gabe zu inkulturieren. Und wir haben den Ansatz für Inkulturation haben wir schon bei Paulus, 1. Korinther 9, wenn er sagt, ich bin allen alles geworden, um etliche zu gewinnen. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, damit ich Juden gewinne, den Griechen wie ein Grieche und so weiter. Das ist Inkulturation. Wir gehen hinein und sprechen die alte Wahrheit, dass Gott gekommen ist in Jesus, ja, um die Feindschaft zwischen Gott und Mensch, die Entfremdung zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch zu überwinden. Das sprechen wir ganz neu um in die Kultur. Und da sehe ich ganz großartige Heraussetzungen. Also fröhlich glauben heißt für mich, ich möchte es einmal mit, ich habe noch 10 Minuten, kann das sein? Okay, also, ich will mal ein paar, wir können hier nur ein paar Streiflichter, aber auch Zeichen der Hoffnung. Ich bin so gerne Christ und für mich ist also das Lebensgefühl, dass wir auf der Titanic leben, das kann ich überhaupt nicht teilen. Sondern der Glaube hat Zukunft, weil ja das, was Jesus Christus in diese Welt gebracht hat, wirklich zukunftsfähig ist. Und das will ich an ein paar kleinen Punkten ein bisschen deutlich machen, worin ich auch die Chancen sehe für den Glauben in Gegenwart und Zukunft. Ja, und damit auch für Kirche in Gegenwart und Zukunft. Auch und gerade für unsere Landeskirche, die mit ihrer wertvollen und guten Tradition nun herausgefordert ist, sich auch auf ein paar neue Herausforderungen einzulassen. Und das wird sie sicherlich mit einigen Reibungsverlusten schaffen. Das Erste, was mir einfällt, ist Sinn finden. Viele Menschen in unserer Kultur fragen sich, wofür lebe ich eigentlich? Und das Spannende ist, dass die Sinnfrage eigentlich früher gar keine Frage war. Sie ist erst seit dem 19. Jahrhundert eine Frage, weil früher war das klar, was ist der Sinn des Lebens? Gott, was sonst? Das war einfach klar. Aber erst seit der Mensch sich selber und seine Situation kritisch reflektiert, also angefangen hat es mit dem Philosophen Fichte, fragt er sich, wozu ist der Mensch eigentlich da? Und wir leben heute in einer Zeit, wo die Sinnfrage eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Und ich zitiere nochmal Siegfried Schulz, diesen Soziologen aus Bamberg. Der hat ein Buch geschrieben, neben seinem Sozialklassiker, das zweite Buch, was Furore gemacht hat vor einigen Jahren, heißt Die Beste aller Welten. Und da schreibt er einen tollen Satz. Das 21. Jahrhundert wird wie nie zuvor die Frage nach dem Wozu stellen, nach dem, was zeitlos war und gut ist. Das ist nun mal die Frage. Und es gibt sozusagen keine vernünftige, säkulare Antwort dazu. Die Sinnfrage ist nur mit Gott sinnvoll zu beantworten. Mir war das so wichtig, diese Entdeckung, dass ich ein kleines Büchlein dazu verfasst habe, weil ich gemerkt habe, ja, so wie früher, vor 500 Jahren, die Menschen gefragt haben, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und sich an dieser Frage die Reformation entzündet hat. Also Martin Luther, das war ja seine, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Es wäre toll, wenn die Leute heute noch so fragen würden. Früher hatte wirklich die Frage jeder Mensch auf der Zunge, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und heute, 500 Jahre später, fragt niemand mehr so. Wir fragen aber letztlich auch nach Gott. Unsere Frage heute lautet, wie werde ich glücklich? Wozu bin ich da? Woher komme ich? Was mache ich mit meinem Leben? Wohin gehe ich? Wie gelingt mein Leben? Das sind unsere Fragen, das ist sozusagen die Frage nach Gott in das Säkulare gewendet. Das Problem von Kirche ist, dass sie manchmal oder oft Fragen beantwortet, die keiner stellt. Die Menschen fragen nicht, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, sondern die Menschen fragen, wie finde ich das richtige und gute Leben? Und wir wissen, dass das zutiefst etwas mit der Gottesfrage zu tun hat. Das säkulare Weltbild ist nicht rational und es hat keine sinnvolle Antwort auf die Frage, woher komme ich, wozu bin ich da, wohin gehe ich? Das sind die drei Grundfragen. Und ja, ich zitiere an dieser Stelle gern Tom Stoppard. Ist er hier bekannt? Meistens kennen ihn Frauen. Erstens mal sieht er gut aus, zweitens mal ist er Dramatiker und er hat zum Beispiel das Drehbuch geschrieben von Shakespeare in Love. Jetzt müsste es eigentlich machen. Shakespeare in Love, ein Frauenfilm, schon klasse. Ja? Ich hab ein Zitat bei ihm entdeckt. Das gefällt mir, ich liebe es. Er sagt, ich habe die Vorstellung, dass es Gott gibt, immer für absolut lächerlich gehalten, aber immer noch plausibler als die alternative Behauptung, dass grüner Urschleim, wenn er genug Zeit hat, irgendwann Shakespeares Sonette schreiben kann. Hübsch, oder? Das heißt, die Sinnfrage oder die Frage, wer ist der Mensch, ist ohne Gott letztlich nicht sinnvoll zu beantworten. Und deswegen, ja, an dieser Stelle ist ein fröhlicher Glaube herausgefordert, ja, die Botschaft von der Liebe Gottes umzusprechen in die Lebens- und Verstehenswelt von Menschen heute, die sich nach Sinn sehnen, nach einem sinnvollen Leben sehnen. Und da genügen solche Worthülsen nicht, wer, ja, du brauchst Jesus oder du brauchst Erlösung oder du brauchst Vergebung deiner Sünden. Das ist alles richtig, das ist die Kernbotschaft. Aber wir müssen es umsprechen in deren Lebens- und Verstehenswelt. Das Zweite, was ich sagen möchte, Menschen sehnen sich nach spiritueller Erfahrung. Überhaupt haben wir, ja, das ist ein Kennzeichen dieser neuen Zeit, die auch Postmoderne genannt wird, also weil wir Post-Nachmoderne, weil wir die Moderne verlassen haben, ist, dass wir einen anderen Zugang zur Wirklichkeit haben. In der Moderne spielt es eine ganz große Rolle, nämlich was ist rational mit dem Verstand nachvollziehbar? Wahr ist, was einleuchtet. In der Postmoderne hat sich das vollzogen. Wahr ist nicht mehr das, was einleuchtet, sondern wahr ist, was gut tut. Wahr ist, was funktioniert. Wahr ist, was unter die Haut geht. Wahr ist das, was ich fühlen kann. Wir haben also einen neuen Zugang. Deswegen, hübsches Zitat, der Trendforscher Matthias Horks, so im deutschsprachigen Bereich, der Trendforschungsguru, er hat einen hübschen Satz gesagt in einem seiner Bücher. Ja, er schreibt dann, die Bastionen der Moderne werden nicht geschliffen, sie verwittern einfach. Ja, und er meint damit, so die Bastionen der Moderne, also rationale nachvollziehbar, sagt er, das ist Menschen heute gar nicht mehr so wichtig, sondern die Frage, was ist Wahrheit, lässt sich sowieso nicht so einfach beantworten, sie ist viel zu komplex, sondern es geht vielmehr was tut dir gut? Was geht dir unter die Haut? Das kann dann auch auf den Keks gehen, weil es nämlich nicht mehr um Wahrheit geht. Ich erlebe das, wie Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, also Studenten, junge Leute und so, wie dann ihre Kollegen damit umgehen. Sie erzählen etwas von Jesus, von der Botschaft von Jesus. Und früher hat man diskutiert und hat gesagt, das kann doch nicht sein und das stimmt doch gar nicht oder so. Heute sagt man, hey, das finde ich ganz toll, dass du was gefunden hast, was dir gut tut. Ja, also es gibt viele Wahrheiten nebeneinander und ja, mach das ruhig. aber gleichzeitig, hey, aber lass mich in Frieden damit. Es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt nur viele Wahrheiten, die hierarchiefrei nebeneinander stehen. Und so haben Menschen auch zum Glauben einen anderen Zugang, zunehmend einen anderen Zugang, und zwar einen Zugang über Gefühl, über Erfahrung, über das spirituelle Erleben. Man kann das als wortzentrierter, nüchterner Protestant alles ganz schlimm finden. Aber es ist so wie mit dem Wetter. Man kann auch das Wetter schlimm finden, aber man kann im Grunde genommen nichts dagegen tun. Es ist nun mal so, dass Menschen heute, also gerade junge Menschen, zunehmend einen Zugang haben, einen emotionalen Zugang. Was heißt das jetzt für die kirchliche Arbeit? Ich habe mal so überlegt, was sind denn so, also gerade so in Berlin, was sind denn so die Hits? Wo finden Menschen zum Glauben oder wo spielt das eine Rolle? Ich merke zum Beispiel, wir haben das sowas in Berlin, das nennt sich die Worship, Berlin Worship Night, also das ist immer in verschiedenen Gemeinden. Da kommen die zusammen und da wird eine ganze Nacht Gott angebetet. Da gibt es Gebetsgruppen, da gibt es zwischendurch kleine Bibelarbeiten, da gibt es wieder Pause, man kann auch mal rausgehen, was essen, man kann auch rausgehen, eine rauchen. Und da kommt dann wieder rein, ist alles ein bisschen unverbindlich, alles sehr postmodern, aber cool. Eine Worship-Band, also Lobpreisband nach der anderen. Und da kommen junge Leute hin und sie beten und sind zusammen. Die Katholiken haben das mit den sogenannten, wie heißt das, Night Fever. Cooler Name. Night Fever. Die Katholiken haben das auch so, Night Fever, da spielt also so, das also eine Rolle. Meditation, Stille, für sich beten lassen, Handlungen zu vollziehen. Also ganz anderer Zugang, wie Gottesdienst gefeiert wird. Unverbindlicher, weniger von vorne geleitet, stärker gemeinschaftsorientiert, stärker partizipatorisch, also man kann viel mehr mitmachen. Rituale spielen eine große Rolle. Also wir haben dann so, wenn wir solche Gottesdienste gestalten, haben wir so verschiedene Stationen. Da kann man beten, da kann man an Jesus einen Brief schreiben. Da ist jemand da, der mit einem betet. Dann ist so eine kleine Ecke, da ist ein Spiegel, da sitzt man vor dem Spiegel und da kann man mal Frieden mit sich selber schließen. Das ist auch nicht schlecht, alles Spiritualität. Ich sage das nicht, dass ich das toll finde, ich sage auch nicht, dass ich das schlecht finde, ich sage nur, dass sich total etwas verändert. Also Zugänge zum Gottesdienst, wo Menschen heute Gottesdienst feiern, dann Ästhetik spielt eine große Rolle, dann Ausdrucksformen, Theater, Tanz, also alles, was die Sinne, was ganzheitlich ist, was die Sinne anspricht, das spielt eine ungeheuer große Rolle, mitmachen. Ich merke, dass sich da etwas verändert. Und das wird auch vor unserer Gottesdienstpraxis nicht Halt machen. Und wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Aber es geht auf jeden Fall im Hinblick auf eine größere Vielfalt, viel mehr Ausdrucksformen. Das Ganze wird sinnlicher, vielfältiger, kreativer. Und die Leute werden mehr mitmachen. Das geht auf jeden Fall in eine Richtung. Und ich glaube nicht, dass man sagt, ja, das ist in der Stadt so oder so. Es gibt ja keinen Trend in der Stadt und dann einen Trend auf dem Land. Sondern in der Stadt sind die Trends lediglich stärker, also man kann sie stärker identifizieren. Aber es sind überall diese Bewegung und es geht letztlich darum, den Glauben auszudressen, Ausdrucksformen für den Glauben, für die Relevanz, für die Bedeutung des Glaubens, für unser Leben, für die Gesellschaft, für unsere Probleme zu finden, aber auch auszudrücken. Es ist eine unglaublich spannende Zeit und wir werden manches Neue probieren, manches werden wir feststellen, dass es Unfug ist, anderes wird sich bewähren, aber auf alle Fälle, dass wir sozusagen ein Modell haben, das ist Modell A und das steht in dem und dem dicken Buch drin, das ist es, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Es gibt ein schönes Zitat, das haben wir vorhin schon mal in der Runde besprochen, von Karl Rahner, für viele vielleicht der größte katholische Theologe des 20. Jahrhundert, und der hat in den 60er Jahren ein Wort gesagt, dessen Bedeutung wir heute erst so richtig verstehen. Er sagt, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Ich will kurz den Begriff Mystiker erklären, weil der Begriff Mystiker hat in der katholischen Tradition eine ganz bestimmte Bedeutung. Mystiker, Mystein heißt Augen schließen. Mystische Erfahrungen in der katholischen Kirche sind alle Erfahrungen, die ich mache, wenn ich die Augen geschlossen habe und bete. Also so das, was die Charismatiker, so eine charismatische Erfahrung, Erfahrung der Nähe und der Liebe Gottes, ist Berührtsein, Sprachengebet, ja, Innerlichkeit, also sozusagen. Ja. Und er sagt, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, also einer, der Erfahrung der Liebe Gottes gemacht hat. Und ich möchte das mal nüchtern protestantisch gewendet, möchte ich einmal sagen, dass das eigentlich die drei Grunderfahrungen sind. Die drei Grunderfahrungen, nämlich Gott liebt mich, ja, er nimmt mich an, um Jesu Willen vergibt mir meine Schuld und drittens, er erfüllt mich mit seiner Liebe, mit seinem Geist. Das ist die dreifache christliche Grunderfahrung. Das wird also, Katholiken würden sagen, das ist so das, das wird eben die mystische Grunderfahrung. Und was der Karaner sagt, es genügt für die Zukunft nicht mehr, einfach mit der Kirche zu glauben. Ich bin halt auch in der Kirche irgendwie dabei, sondern sagt, der Christ der Zukunft wird einer, der in dieser Grunderfahrung, also aus dieser Grunderfahrung heraus lebt, ja, also weiß, es genügt einfach nicht mehr, dass ich das bejahe, was die Kirche irgendwie sagt, sondern dass ich innerlichen Zugang habe, dass mein Herz davon ergriffen ist. Ich möchte an dieser Stelle, damit ihr wissen, dass das durchaus evangelisch ist, muss man an dieser Stelle machen, Martin Luther zitieren. Ja. Er sagt an einer Stelle, dass Jesus Christus dein Heiland ist, der dir alle deine Sünden vergeben hat. Das musst du fühlen und schmecken in deinem Herzen. Fühlest du das nicht, so glaube nicht, dass du den Glauben habest. Ganz klar, sagt er ja. Es gibt, Luther ist immer ein bisschen skeptisch gegenüber den Gefühlen gewesen, und dennoch sagt er, ja, eine Folge des Glaubens ist auch ein Fühlen, also ein innerliches Überzeugtsein von der Liebe und der Nähe Christi. Wer die Quelle haben will, wer das Luther-Zitat haben will, ja. Ich zitiere es in meinem neuen Buch übrigens, zitiere ich Luther, da habe ich ein Kapitel über Erfahrung, da hinten das Blaue. Glaube hat Gründe, Zweifel hat Gründe, Glaube auch, so heißt es. Ja, das bedeutet, ja, für die Kirche der Zukunft, also fröhlich glauben, dass ein ganz Teil unserer Gemeindearbeit auch daran besteht, Erfahrungsräume zu schaffen. Ich habe gerade einen Glaubenskurs entwickelt, der ein bisschen ähnlich ist wie der Alpha-Kurs, der hat das ja auch schon entdeckt. Im Alpha-Kurs spielt ja auch die Erfahrung eine große Rolle, dieses Heilig-Geist-Wochenende und so. Also Erfahrungsräume zu schaffen und nicht nur im Glaubenskurs, sondern Erfahrungsräume in der Gemeinde zu integrieren. Dass wir eben als Beispiel, dass wir Pfingsten eben nicht nur über Pfingsten sprechen, sondern dass Pfingsten die Nähe Gottes irgendwie erfahrbar ist, dass wir dafür vielleicht Riten oder Erfahrungsräume schaffen, wo Menschen einen persönlichen Zugang erleben. Ich habe das immer wieder bei mir in der jungen Kirche auch erlebt, dass wir sagen, lass uns niemals ein Christentum machen, wo wir nur immer über die Dinge reden. Und wenn uns dann jemand fragt, wo die Dinge sind, dass wir dann sagen, ja, das muss man glauben. Und dann lassen wir den armen Kerl mit seinem Problem allein, weil er nämlich nicht weiß, wie er das glauben soll. Sondern haben wir gesagt, lass uns immer überlegen, wie können wir Erfahrungsräume schaffen. Natürlich, der Heilige Geist ist souverän, aber wir können Erfahrungsräume schaffen. Ich habe zum Beispiel zu Pfingsten, habe ich dann so gemacht, dass wir Leute aufgerufen haben als Zeichen der Sehnsucht nach dem Geist Gottes. Ja. Wir haben für sie gebeten, haben sie sozusagen mit einem Ölkreuz, Öl ist ja ein biblisches Symbol, ja, mit einem Ölkreuz gesegnet. Ja. Ich segne dich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, denn du bist erlöst durch Jesus Christus, den Gekreuzigten, haben wir ein Ölkreuz auf die Stirn gehabt. Da habe ich ganz paar Leute, ein paar Assistenten gehabt. Ja, Gottesdienst, vielleicht 150 Leute, also relativ voll, viele junge Leute, und dann kamen Leute nach vorne und wir haben für sie gebetet, und ja, das ist schön, aber dann im Glaubenskurs, den ich ein paar Wochen später hatte, saß ein junger Mann und der erzählte mir, wie er in diesen Glaubenskurs gekommen ist. Der sagte mir, war ich Atheist, und mich hat eine Freundin mit in den Gottesdienst, in den Pfingstgottesdienst genommen. Und dann sagte er, hast du da den Aufruf gemacht? Und da dachte ich, ja, schaden kann es ja nicht. Einfach so, ja. Auch seine Hunger, ich sage, wenn es Gott gibt, wäre nicht schlecht. Auf alle Fälle ist er sozusagen vielleicht mit einer inneren Haltung der einer ganz kleinen Offenheit. Also so wie, wenn man die Tür seines Herzens vielleicht so einen Spalt aufmacht. Aber er reicht, dass das Licht ins Herz fällt. Und er dann erzählt, da ist er gekommen und ich habe ihn dann mit dem Kreuzzeichen gesegnet, dem Ölkreuz. Und er hat mir dann gesagt, das war ich bin weggegangen und auf einmal war in meinem Herzen wie, als ob da jemand Licht angeknipst hätte. Ich hatte auf einmal gewusst, Gott gibt es und ich muss mich auf die Suche machen. Das ist so eine typische Sache. Das ist nicht rational. Da hat nicht einer ihn so lange bequasselt mit seinen tollen theologischen Argumenten, bis er sagt, okay, du hast recht, sondern da ist von dieser Erfahrungsdimension etwas passiert. Und das ist typisch postmodern, das ist typisch für heute. Also da ist was anderes, spielt eine neue Dimension eine Rolle. Und das ist also sehr interessant und da muss also gerade im Bereich der praktischen Theologie, da müssen wir uns aufmachen und ganz neu unsere Gottesdienstpraxis überhaupt, wie wir Kirche leben, das für die Postmoderne neu entfalten und durchdenken. Und das Interessante ist, wir müssen eigentlich die Dinge gar nicht neu erfinden, sondern wir haben eine wunderbare 2000-jährige Geschichte und das mit diesen Ölkreuz und vielen Sachen, das sind ja alles alte Hüte im Grunde genommen. Wir entdecken da nur etwas wieder. Dann Freizeiten, Gebetsnächte, dann eine Neuentdeckung des Heiligen Abendmahls, was eine große Rolle spielt. Das Heilige Abendmahl, was ja sozusagen die gesamte Zentrierung des Christusheils ist ja im Abendmahl nicht nur abgebildet, sondern dort wird das, was Christus für uns getan hat, erfahrbar. Und zwar in Wein, also kein Wasser, schon diese Symbolik, sondern im Wein ein Freudengetränk, ein energiehaltiges Freudengetränk. Dazu, man muss natürlich wirklich guten Wein nehmen und irgendwelchen Bretterknaller, ja, damit man die Liebe und Freundlichkeit Gottes wirklich schmecken kann. In meiner Kirchgemeinde, die ist ein bisschen hochkirchlich und die finde ich eigentlich ganz cool, da wo ich jetzt bin, da liebe ich das Abendmahl, da gibt es zum Abendmahl Portwein. Boah. Aus diesem Grund, es gibt aber auch Saft, muss ich dazu sagen, für ein paar Alkoholiker, aber es gibt Portwein und das ist nochmal ein anderes Kaliber, Portwein. Ja. Also, das Abendmahl, da wo man die Liebe Gottes schmecken sollte, wo sie erfahrbar ist, in Wein und in Brot, also nicht etwa in Wasser und Brot, weil Gott kein Miesepeter ist, der gerade so unser Überleben will, sondern das Heilige Abendmahl ist ja eine Antizipation, eine Vornwegnahme des Endzeitlichen. Heißt, jetzt komme ich ins Schwärmen, ich muss es auch aufhören. Aber nur, dass wir ein Stück entdecken, die Dimensionen, die sich heute auftun und die Herausforderung. Und es ist alles da. Wir müssen es entdecken, wir müssen das Christentum nicht neu erfinden, sondern wir müssen uns überlegen, wo hat Gott sich in der Geschichte kundgetan, was passt zu unserer Zeit, zu unserer Zielgruppe, was passt zu uns als Menschen? Und wir merken, ja, das Christentum ist wirklich zukunftsfähig. Nur wir haben ein Kommunikationsproblem und wir haben wirklich ein Problem, die Nähe des Auferstandenen in unserer Mitte zu feiern und die Relevanz des Christusglaubens für unsere Gesellschaft zu entdecken. Und uns steht da eine große Veränderung vor. Manches wird sich nicht für die Zukunft eignen, anderes werden wir erleben, dass Menschen begeistert sind und dass sie zu Christus kommen. Aber auf jeden Fall, ich mache mir um die Kirche keine Sorge, sondern wir werden halt manches ein bisschen ändern müssen. Ich habe die Themen nur angeschnitten, aber wir wollen auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich habe auch die Zeit überzogen. Ich möchte es an dieser Stelle einen Schlusspunkt setzen und mich ganz, ganz herzlich für die für die Aufmerksamkeit und auch für den Augenkontakt, finde ich immer klasse, den Augenkontakt bedanken. Amen.